darf Sie und euch alle recht herzlich begrüßen hier im Gemeindesaal, aber auch all diejenigen, die uns jetzt über das Internet zugeschaltet sind. Schön, dass wir jetzt diese neue Bibelstundeneinheit gemeinsam beginnen dürfen und können. Wir werden uns, so der Herr will und wir leben, in den nächsten 8 Mittwochen immer wieder treffen und uns Gedanken machen über den Samuel. Und mit dem wollen wir heute starten halt. Wir wollen sein Leben betrachten, wesentliche Dinge auch im Umfeld betrachten halt. Und wollen uns dabei immer wieder unter Gottes Wort stellen. Wir wollen heute beginnen mit dem Beginn des Lebens des Samuels. Heute wird es gehen um die Geburt Samuels. Wir werden das gesamte erste Kapitel des ersten Samuel-Buches betrachten halt. Und werden uns aber auch so ein bisschen parallel, da werde ich gleich noch was zu sagen, mit den Geburtsgeschichten in der Bibel insgesamt beschäftigen. Wollen aber wie jedes Mal beginnen mit einer Andacht, eben aus dem Kapitel, das wir gleich betrachten werden. Da habe ich den letzten Vers mitgebracht, der Vers 28, 1. Samuel 1, Vers 28. Das ist so ein Vers, der geht sonst ein bisschen verloren, deshalb habe ich den voran zur Andacht gestellt. Da heißt es ganz kurz, ganz knapp, nachdem sie alles das erlebt haben, das werden wir gleich sehen, also dass die Hanna erst nicht schwanger wurde, von ihrer Nebenfrau da gemobbt wurde halt nicht und dass sie dann Wunder Gottes erleben durfte und dass sie dann wirklich ja, schwanger wurde und den Samuel geboren hat, dass sie dann mit ihrem Mann wieder nach Silo zog und dann heißt es dort zum Schluss dieses ersten Kapitels, und sie beteten dort den Herrn an. Und sie beteten dort den Herrn an. Wir wollen kurz stille werden und beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen jetzt von Herzen Dank sagen, dass wir hier in deinem Haus versammelt sein dürfen. Wir wollen dir Dank sagen, dass wir dein Wort haben, Herr. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du jetzt uns segnest durch dein Wort in dieser Andacht. Wir wollen dich bitten um deine Mitte. Wir wollen dich bitten, dass du Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns segnen wollest, Herr. Amen. Und sie beteten dort den Herrn an. Ich möchte in dieser Andacht zu Beginn kurz etwas sagen über die Anbetung des Herrn. Und so habe ich auch diese Kurzandacht überschrieben, Anbetung des Herrn. Und bevor ich gleich sage, über welche drei Punkte ich da sprechen möchte, möchte ich kurz noch einmal erläutern, was Anbetung bedeutet. Also da kann man ja so schnell missverstehen, so nach dem Motto, man kommt da hin und ich lade so mein ganzen Bitten, mein ganzes Leid, meine ganze Klage beim Herrn an. Das ist ausdrücklich nicht gemeint. Also da, wo die Bibel hier Anbetung spricht, halt hier im Alten Testament, ist gemeint, da kommt jemand, ich sage das mal, in schwärmerischer Verehrung. Also, wir stellen uns einmal vor, so mit 20 Jahren, wir sind das erste Mal so richtig verliebt und wir schreiben unserer Angebeteten einen Liebesbrief, ja. Und was da drin steht, das ist auch schwärmerische Verehrung. Ich kannte einen Kommilitonen von mir, der war begeisterter Porsche-Fan. Und der war total fixiert auf Porsche 911. Das war sonst ein ganz klarer Christ, alles ganz vernünftig. Aber wenn der über dieses Auto sprach, da geriet der in Verzückungen. Das beste Auto, ganz wunderbar. Und wenn dann irgendwie in Marburg da auf der Universitätsstraße so ein Auto herfuhr, dann schrie der, als hätte der jemanden gesehen halt, nicht? Und wenn der von diesem Auto erzählte, dann eben nur in Superlativen. Schwärmerische Verehrung. Und so wollen wir uns das vorstellen, was hier gemeint ist mit der Anbetung. Dieses schwärmerische, komplett, ich sage das jetzt mal so in Neudeutsch, geflasht sein, nur ausgerichtet sein und total verzückt sein über das, was der Gegenstand meiner Verehrung ist. Und so ist das hier mit der Hanna und ihrem Mann Elkana, die kommen an und sie beten dort den Herrn an. Sie sind voller schwärmerischer Verehrung. Und das ist etwas, was Gott wohlgefällig ist. Wir belächeln das ja so ein bisschen, so wenn man so denkt, nicht, wenn man so einen jungen, verliebten Menschen hat, nicht, dem man sagen muss, Mensch, jetzt mach mal die Augen auf, es gibt noch was anderes in der Welt als diese Frau halt. Oder wenn man so einen Autonarr hat, nicht, da sind wir so ein bisschen so, denken, naja, der ist eben nicht ganz dabei. Aber bei Gott ist das gefordert. Das ist etwas, was Gott unglaublich wohlgefällig ist. Und ich möchte einiges sagen über diese Anbetung des Herrn. Erstens über die Zeit für die Anbetung, zweitens für den Ort der Anbetung und drittens über den Inhalt der Anbetung. Das Erste, die Zeit für die Anbetung. Wenn man so eine schwärmerische Verehrung in sich trägt, dann will man sich Zeit nehmen zur Anbetung. Also wenn man verliebt ist als junger Mensch, dann muss einem keiner sagen, nun schreib mal deiner Angebeteten einen Brief, sondern dann bricht das aus einem raus. Heute die jungen Leute, die hauen dann über SMS und Smartphone und weiß der Kuckuck alles, was das rauskommt und WhatsApp und sowas halt nicht. Das ist automatisch, die muss man bremsen halt nicht. Also man will das. Und man nimmt sich dann auch alle Zeit. Da sind die selbst in der Schulhofpause, was weiß ich, die 20 Minuten, die reichen dann nicht, damit die da 40 Meldungen reinhacken halt nicht. Das ist Wahnsinn, wie man sich dann einfach auch die Zeit einfach nimmt. Ganz im Gegenteil, die Zeit wird einem immer zu wenig sein, wenn man so richtig verliebt ist, wenn man so richtig so in schwärmerischer Verehrung da steht. Und genauso ist es, wenn der Heilige Geist in einem brennend ist. Da muss einem kein Pastor Latzel erklären, dass man sich Zeit zu nehmen hat und abends 10 Minuten beten soll, sondern dann wird das eine Geschichte sein, die immer wieder automatisch passiert. Wenn ich richtig brennend im Geist bin, wenn ich richtig von Jesus Christus angeflasht bin, ich sage das jetzt bewusst mal so ein bisschen neu, ja, da nehme ich mir die Zeit. Da werde ich immer wieder einfach auch mit diesem Gott Zeit verbringen möchten. Und zwar nicht nur, dass ich sage, gib mir das, tu jenes halt und bitte das auch noch drauf, sondern es wird immer wieder so sein, dass ich einfach diesen Gott loben und preisen will. Das ist ein Kennzeichen, das ist ein Kennzeichen von lebendigem Glauben, wenn der Geist brennend ist, dass er mich in den Lobpreis, in die Anbetung, in die schwärmerische Verehrung hineinführt halt, nicht? Dann will man sich die Zeit nehmen halt, dann nimmt man sich die Zeit. Da wird man sogar am Ende vom Tag sagen, nicht weil man sich jetzt kritisch so in der Buße sieht und verurteilt, sondern, ah Mensch, ich hätte gerne noch mehr Zeit mit dem Herrn verbracht. Zeit für die Anbetung halt, nicht? Das ist etwas, wenn der Geist in einem drin ist halt, nicht? Wenn man wirklich schwärmend vor dem Thron Gottes, so spreche ich mal geistlich, steht halt nicht, dann nimmt man sich diese Zeit, dann will man diese Zeit. Zeit für die Anbetung. Und da möchte ich uns immer wieder einfach auch für sensibilisieren halt, nicht? Es taugt nichts, wenn ihr ins Gebet, in die Anbetung, in den Lobpreis geht, weil euch irgendein Pastor da so halb in der Predigt zu genötigt habt, nicht? Und qua schlechten Gewissens und ihr sagt so nach dem Motto nochmal 10 Minuten und schon bei 8 Minuten abends sagt er, hoffentlich können die nächsten 2 Minuten auch gehen. Das ist vollkommen falsch. Da müsst ihr erstmal euch nochmal neu zurüsten lassen, dass der Geist brennend in euch ist, dass das zu so einem Automatismus wird. Also erstens Zeit für die Anbetung. Man will sie, man nimmt sie sich, ist immer zu wenig, man will in dieser schwärmerischen Verehrung von Jesus ist. Das Zweite, der Ort für die Anbetung. Hier heißt es, sie beteten dort den Herrn an, das werden wir gleich hören. Das war Silo, das war der Ort, wo ein Heiligtum war, wo der Eli mit seinen Söhnen halt nicht auch Opfer darbrachte halt. Und die haben ganz weiten Weg auf sich genommen halt, nicht? Die sind so etwa von ihrem Heimatdorf Rama, sind die etwa so knapp 30 Kilometer gelaufen, um dort hinzugehen, um dort anzubeten. Silo heißt übrigens übersetzt ein Stück weit wie Ort der Ruhe. Und das ist auch so etwas, das braucht man auch für die Anbetung. Also das ist etwas, dass man wirklich auch Orte braucht, wo man das tut. Dass man ganz bewusst sagt, ich suche jetzt so einen Ort auf. Das darf man natürlich auch beim Autofahren machen, das darf man natürlich auch machen, wenn man beim Einkaufen bei Karstadt steht oder sowas, gar keine Frage. Aber es ist wichtig, auch solche Orte der Ruhe zu haben, wo man sagt, hier ist ein bestimmter Ort, wo ich das tun kann. Also ein ganz besonderer Ort ist natürlich eine Kirche. Wenn wir uns sonntags treffen, dann sind die Wechselgesänge, die wir ja tun, auch Anbetung. Allein Gott in der Höhe sei er. Nicht, wenn wir das singen, jeden Sonntag, da fragen so die jungen Leute, wenn die so ein bisschen aus freien Gemeinden kommen, oh, ihr habt aber eine langweilige Liturgie. Ja? Dann sage ich, aber das ist Lobpreis pur, wenn, das ist natürlich Voraussetzung, wenn ich das mit echtem Herzen mache. Nicht? Also das könnt ihr euch ja vielleicht mal für nächsten Sonntag vornehmen, halt, nicht, dass er sagt, okay, diesen Teil der Liturgie, nicht allein Gott in der Höhe sei er, den will ich nochmal ganz bewusst singen, also nicht ganz bewusst besonders laut, nicht, sondern ganz bewusst sagen, Mensch, das will ich noch zum Ausdruck bringen, halt nicht, dir sei Ehre, Gott, nicht, dass ich die Anbetung kriege, halt nicht, wir wissen, dass nicht, weil Martini ein heiliger Ort ist, aber da, wo 2 oder 3 in seinem Namen versammelt sind, ist Gott in ganz besonderer Weise da. Das darf man einfach machen. Pastor Bierbaum hat in seinem Haus, hat er so eine eigene kleine Ecke halt, nicht, mit so einer Kniebank, wo er einen eigenen Ort hat, nicht, also wenn er betet halt, nicht, da setzt er sich nicht nur an seinen Schreibtisch, sondern dann geht er in seine Kniebank halt, nicht, mit seiner Bibel und betet da Gott an. Bestimmte Orte halt zu sagen. Ich habe bei mir auch, also ich mache das auch nicht überall, ich mache das nicht auf der Toilette oder sonst wo, sondern ich habe bei meinem Arbeitszimmer auch, nicht an meinem Schreibtisch, sondern an meinem Sessel, setze mich dahin und habe dort einen Ort, wo ich auch sage, Mensch, das ist, da finde ich mich einfach auch, da bin ich auch so ein Stück weit so dann konnotiert, dann weiß ich genau, jawohl, jetzt ist nochmal was dran, wo ich sagen muss, da muss ich meinem Herrn und Heiland die Ehre geben. Und ganz so ist es auch bei Hannah gewesen und Elkanah, die sind auch zu einem bestimmten Ort gezogen und manchmal hindert das auch Leute, nicht, weil sie eben nicht so einen Ort haben, wo sie sagen, hier mache ich das, nicht. Das erleben viele Leute, nicht, die so was ist, ein bisschen sportlich was machen wollen, wenn sie so ein Fitnessgerät kaufen, dann stellen sie unten in den Keller. Das ist nicht der Ort, wo man Training macht. Aber wenn die in so einem Fitnesscenter sind, da wissen sie, da gehen sie hin. Da ist man nur für den Sport da und dann macht man das auch. Und so ist es manchmal sehr hilfreich, wenn man eben auch solche Orte hat, wo eben Anbetung stattfindet. Ein drittes. über die Anbetung, der Inhalt der Anbetung. Das wird jetzt hier nicht gesagt, was sie genau expresses verbis gebetet haben, aber aus dem Kontext der vorlaufenden 27 Verse, da erschließt sich das einem halt nicht, weil das so ein bisschen abschließend ist, dieser Vers. Wir werden gleich das ganze erste Kapitel auch lesen und hören halt. Da geht es daraus vor, Hannah und Elkanah haben was Wunderbares erlebt. Eine wunderbare Führung Gottes halt, nicht? Und die Hannah ist so glücklich, die ist so erfüllt, dass sie einfach gar nicht mehr anders kann. Und dass, wenn man das alles so erlebt hat, dass wirklich, was sie gesehen hat, was sie dann erleben durfte, dass man einfach gar nicht anders kann, als Gott zu loben, zu danken und, ich sage das mal, wertschätzend von ihm zu reden. Das muss jetzt die Bibel nicht extra sagen, sondern dass sie Gott gelobt hat, nicht, dass sie Gott gepriesen hat, nicht, dass sie wertschätzend über ihn geurteilt hat, das ist ganz klar. Und das ist etwas ganz Wichtiges auch für unsere Gebetshaltung. Wir haben ja vor einiger Zeit auch nochmal über Gebet gesprochen. Ihr dürft euch bitten, gar kein Thema. Ihr sollt eure Buße bringen, halt nicht eure Schuld, halt nicht. Aber bitte vergesst eins immer wieder nicht Gott zu loben, ihn anzubeten, einfach ihn zu preisen, ob all dessen, was er ist und was er für euch getan hat, halt das immer wieder einfach auch zu einem Teil eures Gebetes zu machen. Das ist ganz wichtig, ihm Ehre, Lob und wertschätzende Anredung zu bringen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Die Anbetung des Herrn, drei Punkte dafür, die Zeit für die Anbetung, der Ort für die Anbetung, der Inhalt der Anbetung. Und sie beteten dort den Herrn an. Amen. Wir wollen beten. Ja, lieber Herr Heiland, das wollen wir auch tun in dieser Stunde, wo wir hier versammelt sind in deinem Haus, wo wir jetzt vor den Laptop sitzen und vor dem Telefon, Herr. Wir wollen dich anbeten. Wir wollen dich loben und ehren für alles das, was du bist. Du bist der Schöpfer dieser Welt. Du hast all die Planeten geschaffen, du hast unser Leben gegeben, Herr. Du erhältst unser Leben, du hast so Unendliches getan. Du bist so unendlich hoch über uns, Herr. Wir können das mit unseren Worten gar nicht ausdrücken. Das Einzige, was wir tun können, Herr, wir können dich anbeten, dir Ehre, Lob und Preis bringen, und zwar dir ganz, ganz alleine, Herr. Wir beten dich an und geben dir die Ehre, Herr. Wir wollen dir Dank sagen dafür, dass du uns immer noch im Wort begegnest, dass immer noch Gnadenzeit ist, dass du der hocherhabene König über alle Könige, Herr, dass du immer wieder hinabsteigst und dass du uns in deinem Geist, in deinem Wort begegnest. Dafür geben wir dir allein alle Ehre, Lob und Preis. Amen. Da kommt der Mann, auf den ich gewartet habe. Ja, geh mal schnell ans Klavier. Wir kommen ja von Ostern her, da dürfen wir heute nochmal ein Osterlied singen. Lied 124, wir wollen alle fröhlich sein. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit. 124, singen alle fünf Liedstrophen. 124, 124, 1 bis 5.
Lord,
Markus, danke für deine musikalische Begleitung. Ja, ganz kurz will ich Ihnen die Bibelstundeneinheit einmal vor Augen stellen. Das habe ich hier unter Punkt 2 auf den Zetteln gemacht. Heute, wie gesagt, Geburt Samuels. Und ich möchte ganz gerne immer so, das ist so die Systematik in dieser Einheit, immer zu dem, was wir in Samuels Leben finden, so ein Stück weit schauen, was das in der Gesamtheit der Bibel auch abbildet, wie wir das insgesamt wiederfinden. Deshalb werden wir heute über Geburtsgeschichten auch ein bisschen was hören. Nächste Stunde wird es gehen um den Psalm Samuels. Im zweiten Kapitel schreibt die Mutter Hannas ja ein Danklied halt nicht. Und ich werde dann insgesamt nochmal was sagen zu Psalmen in der Bibel halt. Die gibt es ja nicht nur im Buch der Psalmen, auch darüber hinaus. Wir werden in der dritten Stunde über das dritte Kapitel sprechen, die Berufung Samuels halt und über Berufungen in der Bibel. Wir werden dann in der vierten Stunde das Amt Samuels beleuchten, halt sein Richteramt, was es ausgemacht hat. Wir werden aber insgesamt auch über das Ämterverständnis der Bibel sprechen. Wir werden dann in der fünften Stunde über die Söhne Samuels, ganz verdorbene Menschen, sprechen halt und da auch insgesamt so das Blick Söhne, dieses Thema Söhne in Augenschein nehmen halt in der Bibel. Wir werden in der sechsten Stunde über die Salbung Samuels sprechen. Er salbt ja sowohl Saul wie auch David, ganz besondere Handlungen, die ausführlichst beschrieben werden. Wir werden insgesamt auch über Salbung dann sprechen in der Bibel. Wir werden den Tod Samuels, ganz kurze Geschichte, kurze Erwähnung nur, aber werden dann auch über Tod in der Bibel sprechen. Und in der letzten Stunde, das ist ein spannendes Kapitel, 1. Samuel 28, das Weiterleben Samuels im Totenreich, wo er hochgeholt wird von der Hexe aus Endor. Aber auch nochmal, das ist dann österlich, da schließt sich der Kreis zu dem Lied, das wir eben gesungen haben, halt nicht, über das Weiterleben in der Bibel. Das einfach nur mal so zur Information, das ist das, was auf uns zukommt, halt das Leben so einmal Samuels, wie es uns in der Bibel überliefert ist, aber eben auch die Dinge, die dann so biblisch sich daran abbilden lassen. Ja, ich möchte zunächst noch so ein bisschen hineinnehmen in die Zeit, in der Samuel gelebt hat, bevor ich dann was zu Geburtsgeschichten sage. Wir müssen etwa so rechnen, die Zeit 1050 bis 1000 vor Christus, wo Samuel gewirkt hat. Und das ist eine ganz spannende Zeit. Da geht eine Zeit zu Ende, wo im östlichen Mittelmeerraum unglaublich vieles passiert ist. Die Historiker, also nicht nur die Theologen, die sprechen von den großen Wanderungsbewegungen, die in diesem Zeitfenster stattgefunden haben, so etwa 1300 bis 1100 vor Christus. Große Wanderungsbewegungen, spricht einmal von der dorischen Wanderung. Also das sind so die Dinge, die im Bereich der Griechen nicht passiert halt. Und die aramäischen Wanderungsbewegungen, das ist das, was in Ägypten und eben im heutigen Syrien und auf der Sinai-Halbinsel stattgefunden hat, nicht? Das sind unglaublich viele Wanderungsbewegungen gewesen. In die Zeit fällt beispielsweise auch der Untergang Trojas. Und Sie wissen ja, Homer hat ja nicht nur den Untergang Trojas beschrieben, sondern eben auch die anfolgende Wanderungsbewegung halt, nicht? Die sich in der Odyssee niederlegt, die da 10 Jahre ums Mittelmeer umschifft halt. Und das ist tatsächlich so gewesen. Also, dass da das Mittelmeer unglaublich bevölkert gewesen ist halt. Da gibt es viele, viele Zeugnisse drüber halt. Die Israeliten kommen aus Ägypten. Der Auszug ist etwa 1300. Das ist nicht einfach, das zu datieren, wann das genau gewesen ist halt, nicht? Sie ziehen aus Ägypten aus und sie ziehen auch das Teil dieser aramäischen Wanderung dann über eine lange, lange Wanderungsbewegung. Das erzählt ja auch dann die Bibel. Das ist ja nicht so gewesen, sind losgelaufen. Also selbst wenn man schlecht zu Fuß ist, aber so nach einem halben Jahr wäre man spätestens angekommen. Sondern die Wanderung hat sehr, sehr lange gedauert. 40 Jahre, bis die letztlich im gelobten Land gewesen sind, bis die angekommen sind und sind eben auch in diesen Wanderungsbewegungen mit integriert gewesen. Halt. Und sie kommen schließlich an und nehmen das Land in Besitz. Zunächst einmal gelingt es ihnen, das Land zu erobern unter Josua, aber weil sie dann abfallen zur Richterzeit, werden die Völker, die sie nicht ganz ausgerottet haben, die Midianiter, die Ammoniter, die Amalekiter halt nicht, die Kanaaniter immer stärker und es kommt zu vielen, 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 vielen aus kriegerischen Auseinandersetzungen halt. Und mit die intensivste Auseinandersetzung zu der Zeit, wo Samuel dann wirkt, sind die Auseinandersetzungen mit den Philistern. Also die Moabiter, die Ammoniter, die Amalekiter spielen noch eine Rolle, aber die sind untergeordnet. Das sieht man später auch bei David, der kämpft zum Teil noch gegen sie, aber die damals beherrschende Macht in dem Bereich Israels, das sind die Philister gewesen halt. Die Philister stammten auch aus diesen Wanderungsbewegungen, aus der dorischen Wanderung. Die stammen von Kreta, die sind etwa um 1200 dort angelandet halt und haben versucht, dort Fuß zu fassen, was ihnen auch gut gelungen ist. Sie sind nicht Beschnittene, nicht Semiten, also kommen nicht aus diesen aramäischen Wanderungsbewegungen halt. Und sie bringen eine ganz andere Kultur, ganz andere Dinge mit. Unter anderem eben auch beherrschen sie neue Kriegstechniken, haben da schon häufiger drüber gesprochen, das Eisenmonopol, nicht der Goliath, der ist nicht nur 3 Meter groß fast halt, der hat vor allen Dingen einen Speer, an dessen Spitze Eisen ist. Und das ist einfach unüberwindliches Material für einen Krieg halt, nicht die Israeliten und die Ägypter, die haben noch mit Bronze gekämpft. Das ist ein weiches Material, das kann tödlich sein, aber gegen Eisen hat man da überhaupt keine Chance. Ein Schwert aus Eisen, Speerspitzen aus Eisen, und das beherrschten die Philister. Die haben Stadtkönigtümer gegründet gehabt, diese Philister halt, Gaza, Askalon, Asdod, Gath und Ekron. Und die haben zur Zeit, als Samuel dann Prophet ist, Richter ist, Israel unterworfen. Also die sind nicht mehr selbstständig. Die können zwar ihre kulturelle Identität noch ein Stück weit leben halt, aber die beherrschende Militärmacht, das sind die Philister. Das ist der Hintergrund. Das ist sogar so weit, dass zeitweise, das werden wir noch sehen, die Lade, also das Zentralheiligtum der Israeliten, von den Philistern gestohlen wird. Die Israeliten waren nicht militärisch stark genug, es zu halten, sondern sie bekamen es weggenommen, haben es in ihren Tempel gestellt. Die haben mehrere Götzen gehabt, denen sie gedient haben, den Dagon. In den Tempel wird dann die Lade gestellt, dann fällt dieser Götze immer wieder um, halt, nicht bis es dann zurückbringt. Die sagen, da liegt kein Segen drauf, wenn wir die behalten. Also die geben freiwillig die Lade zurück, nicht kriegerisch, die Philister. Und, aber sie sind diejenigen, die damals halt die Macht gehabt haben. Man spricht von der sogenannten Philisternot. Erst unter Saul und dann später vor allem unter David werden die Philister dann entscheidend auch besiegt, dass dann Israel zur Stärke kommt. Aber bei Samuel, den wir betrachten werden, ist es noch so, dass die Philister die absolut beherrschende, das beherrschende Volk ist, und die Israeliten sind unterjocht halt, müssen Abgaben bringen, können zum Teil nicht in den Städten wohnen, sondern müssen auf den Bergen leben halt nicht. Das ist die Situation. Israel hat zu diesem Zeitpunkt keine staatliche Identität, sondern besteht rein als sakrale Größe. Die staatliche Identität waren die Philister, aber das Land, da war noch kein eigenes Königtum, das kommt ja erst dann unter Saul. Die Israeliten waren zusammen, die Theologen nennen das unter der sogenannten Amphiktyonie, das heißt ein Zwölferbund, den gibt es im Mittelmeerraum häufiger, dass um ein Zentralheiligtum sich 12 Stämme oder 12 Länder oder 12 Städte gruppieren, die sich dann im jahreszeitlichen Monatswechsel abwechseln in der Pflege des Heiligtums. Deshalb auch vermutlich 12, halt, so vermuten die Religionssoziologen halt, nicht? Und innerhalb dieser Amphiktyonie, also dieses besonderen religiösen Gebildes, haben die Richter eine besondere Funktion. Die überwachen das, was an der Lade passiert, die übernehmen die Opfer. Also wir werden das zum Beispiel sehen, als Saul in den Krieg zieht, da ist die Lade mit dabei. Die Lade war ja ein Kriegsheiligtum. Und ein Krieg wurde in Israel nur begonnen, wenn tatsächlich die Lade vorwegzog halt, nicht? Und ganz häufig ist es so, die ziehen gar nicht in den Krieg, die Soldaten, sondern die Lade geht voran, also Gott geht voran, Jahwe geht voran, und dann ist der Krieg schon längst gewonnen. Beispielsweise in Jericho halt, nicht? Die müssen dann nicht mit Katapulten schießen, sondern die laufen mit der Lade um Jericho rum, so lang, und dann bricht alles zusammen halt, nicht? Und da durfte auch ein Krieg nur dann begonnen werden, wenn eben der Richter entsprechend die, wir würden heute sagen, religiösen Zeremonien vollzogen hat halt, wenn eben der Richter da gewesen ist und gebetet hatte. Saul tut das einmal nicht, wartet nicht auf Samuel, fängt an zu beten, deshalb wird er verworfen, weil er nicht gehorsam ist halt, nicht? Das ist ein ganz tiefer Bruch auch gewesen, weg vom Richteramt hin zum Königtum. Also dieser Prozess, Samuel ist der letzte Richter. Es hat vorhin viele Richter gegeben, große Richter, die charismatische Führer gewesen sind, Simson, Gideon, Jephtha. Es gab kleine Richter, Tola, Jair, Elon, die werden alle im Buch der Richter erzählt. Und Samuel ist der letzte Richter. Der ist eben nicht nur zuständig gewesen für das Sakrale, der hat auch militärische Funktionen inne gehabt. Und Saul ist der erste König. Das werden wir noch betrachten, 1. Samuel 8, wo dann entsprechend das Volk nach einem König schreit. Wir sagen, alle Völker, nicht die Philister haben König, wir brauchen auch einen König. Und in Israel war es bis dahin, dass eben Jahwe König war. Er war allein König. Und das wird dann auch deutlich, aber Gott sagt dann, komm, Samuel, gib ihnen den König, sie schreien danach, wir müssen es auch damit leben halt. Es ist eine viel schlechtere Staatsform als das Richteramt halt. Und Samuel ist der letzte Richter, der aber auch die 9 Könige einsetzt halt. Und da besteht immer noch eine gewisse Abhängigkeit des Königs vom Richter halt. Das werden wir später aber sehen. Aber das ist, wie gesagt, die Situation, in die wir jetzt hineingehen, rein geschichtlich. dass eben damals Israel nicht so stark gewesen ist, wie es dann 40 Jahre später, als David dann als König das Volk geeinigt hat, nicht als Israel die starke Macht ist, bis Damaskus da alles beherrscht halt, sondern zu dem Zeitpunkt halt sehr, sehr begrenzte militärische Macht halt. Die hatten gar kein stehendes Heer gehabt halt, nicht? Die haben sich immer nur so mit ihren Stöckern und ihren bisschen Bronzewerkzeugen da verteidigt halt, nicht? Und es gibt auch keine staatliche Führung, keine Beamten, sondern es gibt eben nur diese religiöse Einheit, die eben durch den Richter zusammengehalten wird. Und dieser Richter, das ist eben der Letzte, das ist Samuel. Soweit einfach nur mal so ein bisschen mit zum Hineinnehmen in diese spannende Zeit, in diese Übergangszeit halt, wo eben Samuel so eine Schaltstelle ist, der letzte Richter, der aber das Königtum so ein Stück weit ebnet. Jetzt möchte ich einiges sagen, ganz anderer Schwerpunkt, also das war so das Geschichtliche, das einfach nur mal, damit wir wissen, wo wir uns jetzt befinden, wenn wir die nächsten 8 Stunden betrachten werden halt. Jetzt möchte ich etwas sagen zu Geburtsgeschichten. Also wir werden gleich eine ganz, 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 ganz spannende Geburtsgeschichte lesen, ganz ausführlich. Und das ist an vielen Stellen der Bibel so, dass die Bibel ausführlich Geburtsgeschichten schildert. Also beispielsweise die Geburt des Ismael. Ganz ausführlich Geschichte mit der Hagar, mit allem, was passiert halt nicht. Also erzählt ganz viel, wie es zu der Geburt kommt, aber auch was mit dem kleinen Kind passiert halt nicht. Ganz ausführliche Erzählung, 1. Mose 16. Oder die Geburt des Isaaks. Also ganz lange Geschichte halt nicht, angefangen bei der Unfruchtbarkeit der Sarah. Das ist übrigens ein Motiv, das immer wieder vorkommt halt nicht, dass diese besonderen Männer, deren Geburtsgeschichten erzählt werden, dass ihre Mütter ganz häufig unfruchtbar sind. Das ist ein Motiv, das sich immer wieder wiederfindet halt nicht. Sie ist unfruchtbar halt, hat Probleme mit ihrer Nebenbuhlerin, mit der Hagar, das werden wir gleich auch wiederfinden in der Geschichte von der Hanna halt. Aber der dann geboren wird auf wunderbare Weise, wo eigentlich nichts mehr möglich ist halt, wird zu einem ganz besonderen, wichtigen Menschen halt. Denken wir an die Geburt des Mose. Auch da wieder ausführliche Erzählung dessen halt nicht, auch die Gefährdung. Hier ist es nicht die Mutter allein, sondern das ganze Volk, das gefährdet ist. Der Pharao versucht ja, die Israeliten auszurotten. Die Kinder sollen ja umgebracht werden halt nicht. Und Mose erfährt eine wunderbare Bewahrung bei der Geburt halt nicht, dass er eben verschont wird. Auch da werden wir was erleben, was wir in diesen Geburtsgeschichten häufig finden, dass in den Geburtsgeschichten die Frauen ganz aktiv sind. Die Frauen machen was. Also bei Mose, das ist nicht nur die Frau, die das Kind kriegt, also die Mutter, sondern vor allen Dingen auch die Hebammen, die dafür sorgen, dass die israelitischen Kinder nicht umgebracht werden halt nicht. Immer wieder die Frauen, wir werden das auch gleich sehen bei der Hanna, die aktiv werden. Die Geburt des Simson, auch ausführlich beschrieben, auch wieder genau dasselbe Lied. Die Mutter alt, unfruchtbar halt nicht, auch da ganz lange, nicht wie der Engel kommt, das alles prophezeit, ganz ausführliche Geschichten dieses ganz besonderen Mannes halt. Die Geburt des Obeds, also der Obed ist der Großvater von David. Obed, Isai und David halt nicht. Und Boas ist der Vater und mit dem Boas bandelt die Ruth ja an. Also die Ruth ist die Tochter der Naomi, die sind ursprünglich, also die Naomi mit ihrem Mann ist mit ihren beiden Söhnen nach Moab gezogen halt, nicht ganz lange. Im Prinzip ist das gesamte Buch Ruth nichts anderes als die Erzählung der Geburt des Obed, nicht? Wie die Linie aufrechterhalten wird. Ganz lange Erzählung, die geht in dieses Land, dann sterben Mann und beide Männer, auch die dann Frauen gefunden haben und die geht zurück nach Israel und ihre Schwiegertochter geht mit ihr zurück halt und da trifft sie den Boas halt und bandelt mit dem an, ganz tolle Geschichte, aber es geht im Prinzip nur um eins, final. Darum, nicht, also, dass der Obed geboren wird, auch wenn erst in Ruth 4 das berichtet wird. Ich sage immer, das ist eine Geburtsgeschichte mit 4 Kapiteln Einleitung halt, nicht? Geburt des Samuels, ganz ausführlich berichtet halt, das werden wir sehen halt, erstmal hier diese Stunde die Geschichte als solches, dann aber auch das 2. Kapitel, der Psalm. 1. Samuel 2 ist der Psalm, den die Hanna schreibt, das Lied zur Ehre Gottes, was er getan hat. Also so aufwendig, nicht dass die Bibel sagt, von den 1020 Kapiteln 2 widmen wir nur der Geburtsgeschichte von dem Samuel halt nicht. Und dann im Neuen Testament setzt sie es fort, Geburt des Johannes, auch da ausführliche Erzählung halt nicht. Alte Frau, die Elisabeth, der Johannes, der Zacharias im Tempel, stumm sein halt, nicht die Begegnung zwischen den beiden Frauen und erst recht natürlich, dann kommt es ganz dicke, die Geschichte von Jesus. Und ganz viele Dinge, die wir in den anderen Geburtsgeschichten im Alten Testament gefunden haben, sind vorab gebildet. Auch da wieder Bedrohung des Volkes halt nicht, Kindermord halt durch den Herodes halt nicht. Die vielen Dinge, auch da die Geburtsgeschichte von Jesu ausführlichst erzählt halt in Matthäus 1 und 2, in Lukas 1 und 2 und Johannes 1. Wichtig ist, dass diese Männer, von denen hier dann die Rede ist, halt, die werden dann alle zu großen Führern und Rettergestalten des Volkes. Selbst bei dem Ismael, der herausfällt, aber der wird auch zu einem großen Vater eines Volkes, auch ein großer Führer halt, nicht? Die Ismaeliten halt, nicht? Das sind alles große Gestalten, die hier aber schon bei der Geburt wunderbare Bewahrung und Behütung erfahren haben und deren Geburt ausführlichst erzählt wird. Das ist auch so kontrastierend, dass die Bibel darauf hinweist, und das ist immer wichtig, nicht? Das sind die hilflosen Säuglinge und die werden zu großen Führern. Man kann das ja auch andersrum sehen. Hier steht ein großer Führer, der ist mal nichts anderes gewesen als ein hilfloser Säugling halt, nicht? Das ist ganz wichtig, auch in den großen Männern der Bibel auch zu sehen, in Wirklichkeit waren das auch mal irgendwelche, die nur in die Windel geschissen haben. Ich sage das jetzt mal wirklich so ein bisschen runtergebrochen, weil das entnimmt auch Leuten irgendeines Heldenstatuses halt, den sie nicht verdient hätten halt. Das sind alles nur Menschen, das ist ganz wichtig halt. Es gibt daneben noch kürzer dokumentierte Geburtsgeschichten, aber die auch erzählt werden halt, also beispielsweise wie die Völker der Moabiter, der Ammoniter entstanden sind halt nicht, das sind ja diese hässliche Geschichte halt mit Lots Töchtern halt, die da Inzest üben halt, aber es wird auch ausführlichst erzählt. Jakob und Esau, diese Geburtsgeschichte halt, nicht dieser Konflikt halt, der zwischen den beiden schon im Mutterleibe tobt. Die Geburt des Benjamins halt nicht, wo die Mutter stirbt halt nicht, sagt, nennt ihn Sohn des Unglückes Ben-Omin und Benjamin halt nicht, oder diese ganz lange Geschichte, 1. Mose 38, Peres und Serach halt nicht, wo da die Juda mit dem Tamar, mit ihrem Schwiegervater Ehebruch treibt, wo sie als Hure verkleidet und da kommen diese Zwillinge, die auch diesen Konflikt miteinander leben, auch das kürzere Geburtsgeschichten in der Bibel. Also gibt es noch einiges mehr, das ist jetzt nur im 1. Buch Mose gewesen halt nicht. Also ganz interessant, dass die Bibel halt also immer wieder Geburtsgeschichten erzählt. Also man könnte ja sagen, dass dem widmen wir nicht so. Also wird ja nicht nur gesagt, die hat den und den geboren, sondern das wird ausführlichst erzählt. Also auch, wie dann das entstanden ist zum Teil, das werden wir gleich nochmal lesen, wie es dazu gekommen ist, also in aller Ausführlichkeit halt nicht, bis in alle kleinsten Details, wann und wo das geschehen hat, auch der Geschlechtsakt zwischen Mann und Frau, da steht dann auch gleich hier, dann heißt es immer, und er erkannte sein Weib, nicht der Elkanah erkannte seine Frau. Also ja, da, dieses Hebräische heißt eben nicht nur sehen und sagt, aha, da bist du, sondern erkennen ist eben hier gemeint, dass das Sexuelle, das berichtet die Bibel ganz ausführlich halt, immer in diesen den Dingen drin halt, nicht, wo wir manchmal sagen, Mensch, das ist ein bisschen schmutzig, das wollen wir doch eigentlich gar nicht wissen halt, aber die Bibel legt auf diese Dinge sehr, sehr viel Wert. Ich stelle das erstmal fest, komme später nochmal dazu, wenn ich das auslege, auch warum das so ist halt, nicht. Wichtig ist, nach der Geburtsgeschichte Jesu werden keine ausführlichen Geburtsgeschichten mehr erzählt. Also wird jetzt nicht mehr berichtet halt so und sowas, dass ich jetzt irgendwie einer der Apostel oder der Apostel Paulus oder sonst irgendjemand halt, nein, dann hört das auf mit einem Male halt. Auch das wieder, wir haben ja gesagt, wir finden in vieles im Alten Testament typologische Vorbildungen halt, nicht auch die Geburtsgeschichten haben viel mit der Geburtsgeschichte Jesu zu tun und vieles von dem, was dann tatsächlich passiert in den Evangelien, können wir schon vorab gebildet finden, eben im Alten Testament. Wichtig, auch das Neue Testament beginnt mit dem Stammbaum, nicht? Also Matthäus 1, diese Auflistung halt, tschuk, 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 weil es runtergesagt wird, Matthäus 1 übrigens, wie gesagt, mit viermal oder fünfmal Frauen, wenn man Maria dazu nimmt halt, nicht? Aber auch das sind im Prinzip ja Geburtsgeschichten halt, nicht? Also bevor die Geburt Jesu erzählt wird, wird gesagt, der wird von dem gezeugt, 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 alles nur Geburtsgeschichten, also auch etwas ganz Wichtiges auch, wir haben da schon mal an anderer Stelle drüber gesprochen, wie eben Matthäus 1, dieser Stammbaum, wie der spricht, was man aus so einem Stammbaum rausziehen kann. Manche Leute denken ja, ach, wenn ich so Listen sehe, der zeugt den halt nicht, ob das 1. Mose 10 ist, die Völkertafel halt, oder ob das irgendwelche Namenslisten in Numeri sind oder sowas, ach, das ist ja total langweilig. Aber das steckt voller Theologie, das steckt voller Theologie. Jeder Vers, jeder Name enthält Theologie, da muss man manchmal ein bisschen graben, aber das ist unglaublich spannend, was da drin steckt halt. Das eine, auch wenn das nicht ganz genau jetzt hier reinpasst, ist wichtig, die Geburt ist etwas ganz Wichtiges in der Bibel. Die wird deshalb, das ist eine meiner Thesen, erzählt, weil es etwas ganz besonders, ja, Besonderes ist, es ist schon was Heiliges halt. Wenn Leben gezeugt wird, wenn Leben gegeben wird, ist es etwas ganz, ganz, ganz Besonderes halt, nicht? Und es bleibt immer wieder ein Geschenk. Auch wenn wir heute diese Geschichte lesen, in der nächsten Stunde diesen Dankpsalm von Hannah dann lesen halt, dann ist das nicht umsonst. Da sagt die Bibel nicht, wir haben jetzt nichts mehr anderes. Also Gott, ich habe jetzt nichts mehr genug zu tun. Ach, da schenke ich noch hier dieses Danklied von Hannah hinein. Nein, das macht uns deutlich, wie besonders Leben ist, das entsteht. Und gerade der Moment der Geburt, des Geborenwerdens halt, nicht, das ist etwas ganz Besonderes, ganz Sensibles. Ich meine, ihr, die ihr Kinder und Enkelkinder habt, euch muss ich das nicht erzählen, jeder, der ein bisschen nach darüber denkt, auch über sein eigenes Leben, was ist meine Geburt nicht für ein Wunder gewesen? Was ist das nicht etwas für Besonderes einfach, was da ist halt? Etwas ganz Besonderes. Und Geburt ist etwas, was die Bibel als etwas ganz Besonderes sieht und auch etwas besonders Schützenswertes ist. Wir werden hier immer wieder mit konfrontiert mit diesem Wort halt nicht, also mit der Ethik halt nicht, so vermeintlich des Alten Testamentes, Auge um Auge, Zahn um Zahn, nicht? Also der Weltmensch, der glaubt, so würden die Leute im Alten Testament gedacht haben. Die wissen gar nicht, wo diese Aussage Auge um Auge, Zahn um Zahn herkommt. Ich habe euch das mal mitgebracht. Und zwar nach den 10 Geboten wird geregelt, was halt todeswürdig oder Verbrechen sind, beziehungsweise Dinge, die schwer geahndet werden müssen. Und 2. Mose 21 heißt es, wenn Männer miteinander streiten und stoßen dabei eine schwangere Frau, sodass ihre Frucht abgeht, ihr aber sonst kein Schaden widerfährt, so soll man ihn um Geld strafen, wie viel ihr Ehemann ihm auferlegt, und er soll es geben durch die Hand der Richter. Das hieß auch zum Teil Schuldsklaverei. Also das heißt, wenn ungeborenes Leben getötet wurde, dass er zum Teil zwar nicht getötet wurde, aber dass eben in die Schuldsklaverei musste. Entsteht aber, so heißt es, ein dauernder Schaden, da sollst du geben Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß. Also ist da schon ein Kind da, was zu sehen ist, und das wird getötet halt oder der nimmt einen Schaden halt nicht, dann wird das so knallhart bestraft. Das ist also ein Frühgeborenenschutz. So deutlich ist die Bibel da zu sagen, wenn hier ungeborenes Leben angepackt wird halt nicht, dann wird das unglaublich, unglaublich sanktioniert. Und dann erleben wir heute eine evangelische Kirche, die Land auf, Land ab in ihren Krankenhäusern einen Haufen Geld damit verdient halt nicht, dass sie Abtreibungen in ihren Krankenhäusern vornehmen halt nicht. Das ist eine schlimme Sünde und deshalb ist halt das eine der ethischen Verfehlungen halt nicht. Neben der homosexuellen Segnung sind die Abtreibungen das, wo man sehen kann, da kann Gott auf diese Kirche keinen Segen mehr legen. Etwas ganz Wichtiges, wenn ich mich an Dinge, wo Gott sagt, das soll geboren werden, Leben soll werden, versündige, dass eben Leben nicht entsteht halt nicht. Und wie gesagt, das ist etwas ganz Besonderes halt. Jeder, der schon ein Kind bekommen hat, weiß das halt, aber die Bibel legt auch nochmal ganz besonderen Wert eben auf die Geburten und deshalb werden so viele Geburtsgeschichten in der Bibel erzählt, aber eben auch mit einem besonderen Hinweis darauf, einfach auf die Männer, die daraus entstanden sind. Das ist einfach so ein Stück weit Hinweis auf das, was so Geburtsgeschichte in der Bibel ist. Und jetzt wollen wir uns der schon angekündigten Geburtsgeschichte des Samuels widmen halt, die erzählt ist in aller Ausführlichkeit in 1. Samuel 1, Verse 1 bis 28, die möchte ich uns vorlesen. Ich muss aber vorher einen Schluck Wasser trinken. Es war aber ein Mann von Ramathaim Zophim, vom Gebirge Ephraim, der hieß Elkana, ein Sohn Jerohams, der Sohn Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Und er hatte 2 Frauen. Die eine hieß Hanna, die andere Penina. Penina aber hatte Kinder und Hanna hatte keine Kinder. Dieser Mann ging jährlich hinauf von seiner Stadt, um anzubeten und dem Herrn Zebaoth zu opfern in Silo. Dort aber waren Hophni und Pinhas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. Wenn nun der Tag kam, dass Elkana opferte, gab er seiner Frau Penina und allen ihren Söhnen und Töchtern Stücke vom Opferfleisch. Aber Hanna gab er ein Stück traurig, denn er hatte Hanna lieb, obgleich der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Und ihre Widersacherin kränkte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. So ging es alle Jahre. Wenn sie hinaufzog zum Haus des Herrn, kränkte jene sie. Da weinte Hanna und aß nichts. Elkana aber, ihr Mann, sprach zu ihr: Hanna, warum weinst du? Und warum isst du nichts? Und warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Eli aber, der Priester, saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war vom Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr und gelobte ein Gelübde und sprach: Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen, und wirst du deiner Magd deinen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben, ein sein Leben lang, und es soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Und als sie lange betete vor dem Herrn, achtete Eli auf ihren Mund. Denn Hanna redete mit ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, ihre Stimme aber hörte man nicht. Da meinte Eli, sie wäre betrunken, und sprach zu ihr: Wie lange willst du betrunken sein? Gib den Wein von dir, den du getrunken hast. Hanna aber antwortete und sprach: Nein, mein Herr, ich bin eine betrübte Frau. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Du wollest deine Magd nicht für eine zuchtlose Frau halten, denn ich habe aus meinem großen Kummer und Herzeleid so lange geredet. Eli antwortete und sprach: Geh hin mit Frieden, der Gott Israels wird dir die Bitte erfüllen, die du an ihn gerichtet hast. Sie sprach: Lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Da ging die Frau ihres Weges und aß und sah nicht mehr so traurig drein. Und am anderen Morgen machten sie sich früh auf. Und als sie angebetet hatten vor dem Herrn, kehrten sie wieder um und kamen heim nach Rama. Und Elkana erkannte Hanna, seine Frau, und der Herr gedachte an sie. Und Hanna ward schwanger. Und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn und nannte ihn Samuel. Denn so sprach sie: Ich habe ihn von dem Herrn erbeten. Und als der Mann Elkana hinaufzog mit seinem ganzen Haus, um das jährliche Opfer dem Herrn zu opfern und sein Gelübde zu erfüllen, zog Hanna nicht mit ihm hinauf, sondern sprach zu ihrem Mann: Wenn der Knabe entwöhnt ist, will ich ihn bringen, dass er von dem Herrn erscheine und dort bleibe für immer. Ihr Mann Elkana sprach zu ihr: So tu, wie dir es gefällt. Bleib, bis du ihn entwöhnt hast, der Herr aber bestätige, was er geredet hat. So blieb die Frau und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Nachdem sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf nach Silo, dazu einen dreijährigen Stier, ein Scheffel Mehl und einen Krug Wein und brachte ihn in das Haus des Herrn. Der Knabe war aber noch jung. Und sie schlachteten den Stier und brachten den Knaben zu Eli. Und sie sprach: Ach, mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zum Herrn zu beten. Um diesen Knaben bat ich. Nun hat der Herr mir die Bitte erfüllt, die ich an ihn gerichtet hatte. Darum gebe ich ihn dem Herrn wieder sein Leben lang, weil er vom Herrn erbeten ist. Und sie beteten dort den Herrn an. Dass diese wunderbare, ausführliche Geburtsgeschichte, fast schon Familiendrama, also ein Hollywood-Regisseur braucht da nicht mehr viel, der packt noch ein bisschen Nebenplätze dazu, und hat eine wunderbare Geschichte draus gemacht, halt nicht so ein Frauenkonflikt, halt nicht die unfruchtbare, aber dann wunderbares Happy End zum Ende halt, nicht? Und wir wollen uns dieser Geschichte ein Stück weit annähern, zunächst einmal über die handelnden Personen. Und ich möchte zunächst einmal etwas sagen zur Vertiefung über die Namen der Personen. Und dann möchte ich noch ein bisschen was eingehen über die Personen sagen. Und dann möchte ich nochmal bei der Hanna neu ansetzen, was diese Geschichte über das Thema Leid sagt. Denn das ist es auch, es ist nicht nur die Geburtsgeschichte, sondern es thematisiert auch, wie jemand im Leid mit schwerem Elend umgeht. Aber zunächst einmal eine Annäherung an diesen Text über die Namen der handelnden Personen. Denn da haben wir schon häufiger drüber gesprochen, dass die Namen der Bibel fast immer eine Bedeutung haben und dass die fast immer wirklich ganz große theologische Botschaft sind. Also, wenn der Name Gottes lautet Jahwe, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde, ich werde mit dir dorthin gehen, wo du sein wirst, halt nicht, da ist eine Menge über Gott ausgesagt. Der Name Jesus halt nicht lautet Jahwe rettet, nicht? Jahwe rettet, das ist das Programm, was in den ganzen Evangelien läuft. Und so auch hier lernen wir in den Namen ganz viel und sehen, dass die Bibel hier ganz viele schon zu sagen hat. Elkana, also der Vater von Samuel, der heißt übersetzt: Gott hat geschaffen. Gott hat geschaffen. Kommen wir gleich nochmal zu, also das ist auch nochmal, ich werde gleich ein bisschen kritisch über diesen Elkana sprechen, werde sagen, das ist ein schwacher Kandidat gewesen halt. Gott hat geschaffen halt, nicht? Er war es nicht, der sich einen Sohn gezeugt hat, sondern es bedurfte des besonderen Zutuns Gottes halt, nicht, dass Samuel gezeugt worden ist. Gott hat geschaffen. Und es wird auch deutlich, dass eben Samuel dann von seiner Mutter geweiht wird halt, nicht? Der darf ja kein Messer an sein Haupt haben, kein Wein trinken, ist ein Nazirer gewesen, ein Gottgeweihter halt, nicht? Das heißt, der gehört Gott von Anfang an, nicht? Gott hat geschaffen. Das reduziert diesen Elkana von vornherein. Hanna heißt übersetzt die Begnadigte bzw. die Gebeugte. Also Gnade bekam man vom König natürlich nur dann, wenn man sich vor ihm beugte, nicht wenn man sich niedergeworfen hat, nicht? Aber begnadigt wurde man dann eben, wenn man sich gebeugt hat. Und das fasst sich beides in diesem Namen zusammen. Und das ist das, was Hanna bekommt. Weil sie sich vor Gott beugt und demütigt, deshalb, sie weint ja vor Gott halt, nicht? Deshalb schenkt Gott ihr Gnade. Penina, die Nebenbuhlerin, also die zweite Frau des Elkana, die heißt wörtlich übersetzt Koralle. Und jetzt kann man überlegen, warum heißt sie denn wohl Koralle? So Korallen können ja unangenehme Eigenschaften haben. Es gibt ja so Feuerkorallen. Also wenn du die anpackst, da kannst du richtig Verbrennung am Körper haben halt nicht. Das geht tief rein halt nicht. Da bleiben Narben bis hin, dass Leute, die empfindlich sind, an solchen Dingen auch sterben können. Und wenn man merkt, was die Frau hier gemacht hat, also das war nicht der guten einer, die hat ja nun wirklich ihre Nebenfrau da wirklich da schikaniert halt nicht, dann finde ich, ist das ein sehr passender Begriff halt nicht. Rama, das ist der Ort, wo sie wohnen, Ort, der südlich von Bethel gelegen ist. Das ist das spätere Arimathea halt, nicht? Josef von Arimathea ist der Jesus ins Grab, in sein Grab gelegt hat halt. Und das heißt so viel wie Anhöhe halt, nicht? Anhöhe. Das ist halt der Ort, von dem sie immer wieder runtergestiegen sind, aus von ihrer Höhe, nicht? Hinab, wie gesagt, dann nach Silo. Silo ist der Ort der Ruhe, der liegt nördlich von Bethel halt, so etwa, ich würde sagen, 40 Kilometer Wegmarsch, beide auseinander, Ort der Ruhe, so viel wie Ruhe heißt das übersetzt. Eli, der Hohepriester, Gott ist hoch. Und das ist eigentlich das, was dieser Mann ausdrücken muss, dieser Priester, der auch wieder ein schwacher Kandidat ist halt nicht, der in der Bibel auch nicht gut wegkommt halt nicht. Also zumal dessen, weil eben seine beiden Söhne so verdorbene Leute sind halt nicht. Aber er soll eigentlich Gott die Ehre geben, Gott ist hoch. El heißt immer Gott, das wissen wir im Hebräischen halt. Hofni und Pinhas, die beiden Söhne, das ist ganz interessant, das sind die versagt haben, die dann auch furchtbar umkommen. Hofni heißt die hohle Hand. Die hohle Hand übersetzt, nicht? Das ist auch symptomatisch, nicht? Der konnte nichts geben. Der war Priester, der hätte was geben müssen den Menschen, die kommen halt. Die hohle Hand. Beziehungsweise sein Bruder übersetzt Pinhas Erzmund, also Eisenmund, nicht? Das heißt ja nicht, dass der was Gutes gesagt hat, sondern zu sagen halt nicht, da kommen harte Worte heraus. Die sind käuflich, die sind bestechlich gewesen halt nicht. Es gibt noch andere Versuche, das auszudeuten aus dem Ägyptischen halt. Dann heißt Hofni Kaulquappe, beziehungsweise Pinhas Schwarz. Auch das kann man wiederum umdeuten, wenn jemand eine Kaulquappe ist ja nicht das, was er sein soll. Nicht? Eine Kaulquappe ist ja noch kein Frosch, nicht? Das ist ja noch auf dem Weg zu dieser Metamorphose halt nicht. So ist der zwar Priester, aber ist in Wirklichkeit kein Priester halt nicht. Und genauso halt, wenn jemand schwarz ist halt zu sagen, das durfte damals der Hohepriester nicht dunkel sein, sondern das sollte ja, der war damals immer als Jude, hatte der eigentlich weiß zu sein. Und Samuel schließlich, Samuel heißt nichts anderes als erhört von Gott. Erhört von Gott. Das ist ja das, was passiert ist, ist eine Gebetserhörung. Samuel ist erhört von Gott. Auch über diese Namen kann man sich der Geschichte annähern und wenn man die dann so reinsetzt halt, dann merkt man ja, ist ja genau das, was auch in dieser Geschichte erzählt wird. Aber ich will noch ein bisschen mehr zu diesen Personen sagen. Da ist als erstes der Elkana. Ich sage, das ist ein schwacher Kandidat. Das ist ein schwacher Kandidat. Also einmal schwacher Kandidat, jetzt könnte man sagen, also der war nicht in der Lage, sich zu vermehren, bei der Penina hat es ja geklappt, aber bei der Hanna schafft er es nicht. Aber nicht deshalb ist er ein schwacher Kandidat, sondern er ist nicht in der Lage, diesen Konflikt zwischen diesen beiden Frauen zu stillen. Also der ist eigentlich der Hausherr, das ist ja nicht so wie heute, nicht so nach dem Motto Gleichberechtigung und wir stehen mit der Frau auf einer Ebene. Die Frauen hatten damals keine Rechte. Die Frauen waren komplett rechtlos. Die durften nichts, sie hatten nichts, sie waren komplett abhängig von ihrem Ehemann halt nicht. Aber wie das so ist, was auf dem Papier steht, ist das eine, aber das Sagen hatte hier scheinbar jemand anderes halt nicht. Das war ein schwacher Kandidat, der konnte keine Ordnung schaffen in seiner Familie halt nicht. Auch wenn er dann so daherkommt, warum weinst du halt nicht, warum bist du so traurig? Und dann kommt dieses, wo ich sage, das ist ja häufig, bin ich denn nicht mehr als 10 Söhne? Und wenn man so ein bisschen das hebräische Denken kennt, natürlich ist er nicht mehr, nicht? Das Weiterleben damals im alten Orient, das war in den Kindern halt nicht. Und wenn er noch so die Hybris, ich bin doch mehr als 10 Söhne, ein Sohn wäre mehr gewesen als er halt nicht. Die Frau wollte weiterleben und die Frau galt nur etwas nach der damaligen Zeit nicht, wenn sie ein Kind hatte und auch nicht eine Tochter, sondern einen Sohn. Wenn sie einen Sohn hatte, dann war es was nicht. Und jetzt übernimmt er das hier so nach dem Motto, ich bin doch mit meiner Liebe nicht. Also das ekelt einen fast an halt nicht. Das finde ich ganz so ganz schwach hier. Ich bin nicht mehr als 10 Söhne. Und genau auch später, ich habe ja gesagt, es sind in den Geburtsgeschichten immer wieder die Frauen, die handeln halt nicht. Die Frauen, die da stark sind. Da heißt es, und als der Mann Elkana hinaufzog mit seinem ganzen Haus, um das jährliche Opfer dem Herrn zu opfern, an sein Gelübde zu erfüllen, zog Hanna nicht mit hinauf, sondern sprach zu ihrem Mann, wenn der Knabe entwöhnt ist, will ich bringen, dass er von dem Herrn erscheine und dort bleibe für immer. Elkanah sprach zu ihr, so tu, wie dir es gefällt, bleib, bis du ihn entwöhnt hast. Auch hier wieder klar, die Frau hat die Hosen an, ne? Die sagt, pass mal auf, ich gehe nicht mit, ich bleib hier und Folgendes passiert mit unserem Sohn. Ja, kein Problem, mach du, was du willst halt, nicht? Also ein schwacher Kandidat, dieser Elkanah halt, nicht? Aber das hat man in ganz vielen Geschichten halt, nicht? Dass so die Väter der großen Gottesmänner nicht so die ganz großen Helden sind, sondern dass das häufig schwache Kandidaten sind halt. Penina, die nächste Frau, die Widersacherin. Auch dieses Wort, da sind wir sofort natürlich alarmiert, die Widersacherin, die Teufelin, könnten wir auch sagen, halt nicht. Die einem anderen Menschen das Leben richtig zur Hölle macht, halt nicht. Penina, die Widersacherin, nicht? Sie kränkte und reizte sie, nicht? Und sie triumphiert, weil sie Kinder hat und die anderen nicht. Nicht nur, dass sie das Leid zu tragen hat, die haut auch noch richtig in die Wunde rein, halt nicht? Und das ist ganz wichtig, dass eben der Widersacher tatsächlich nicht nur irgendwie als abstrakte Gestalt irgendwo wirkt, sondern er gebraucht uns auch immer wieder als Werkzeuge in dieser Welt. Wir können uns Gott als Werkzeug zur Verfügung stellen, aber wir können auch ganz schnell für den Widersacher zum Werkzeug werden halt, nicht? Dass wir, manchmal merken wir das gar nicht, aber anderen Menschen wirklich zur Qual werden, nicht? Dass wir ihnen einfach Dinge in ihrem Leben verderben halt, nicht? Ohne dass wir das nicht unbedingt merken halt, nicht? Das kann passieren. Und manchmal merken wir es auch halt nicht, wenn wir nicht bereit sind, Liebe und Vergebung Jesu Christi weiterzugeben halt nicht, sondern wenn wir Menschen ihre Schuld oder ihr Versagen oder ihre Schwäche vorrechnen halt nicht, dann sind wir nicht wie unser lebendiger Gott in Jesus Christus, sondern sind wir wieder Widersacher, nicht? Dann sind wir solche Korallen halt, nicht? Die, wenn man mit denen in Berührung kommt halt, das tut ganz furchtbar weh halt, nicht? Das ist Penina, die Widersacherin. Eli, der Nicht-Checker. Das ist eine Sache, die werden wir an anderen Stellen noch finden. Eli ist einer, der hat es nicht verstanden. Eigentlich müsste der Hohepriester, der müsste eigentlich einen Durchblick haben. Aber das hat er nicht. Und auch an anderen Stellen merkt man das, der ist nicht in der Lage, eigentlich das Amt auszufüllen. Das merken wir hier an dieser Stelle. Der schaut sich diese Frau an und da würde ich sagen, seelsorgerlich eine 6. Ja? Der bringt es nicht. Der sieht die und versteht nicht, dass sie wirklich im tiefen Leid ist. Die weint und er denkt, die ist besoffen. Ja? Also das ist seine Schlussfolgerung daraus. Und dann geht er hin, jetzt hier, brich es aus. Nicht? So kommt er hin, hier nach dem Motto, halt nicht, übergib dich hier. Ne? Du bist ja unzurechnungsfähig, so hier bei uns im Tempel halt nicht. Also kriegt er nicht mit. Das setzt sich fort, diese Geschichte, mit seinen Söhnen. Das sind ganz verdorbene Leute halt nicht. Das checkt er nicht halt nicht. Das checkt er nicht halt nicht, dass diese ganz verdorbene Priester sind, dass sie in die eigene Tasche wirtschaften halt nicht. Der da längst durchbrechen müssen nicht. Aber das führt zum Elend auch, dass es Israel so tief drin ist wie nie vorher in ihrer Geschichte nicht. Das ist Schuld des Elis, weil er das bei seinen Sohn durchgehen lässt, weil er das nicht versteht. Auch an einer anderen Stelle, in der dritten Stunde werden wir das sehen, er checkt's nicht. Samuel hört bei seiner Berufung nicht den Ruf nicht und er läuft zu Eli. Und dann hört er es immer wieder, der checkt nicht, dass Gott spricht halt nicht. Der ist im Tempel, dass der kleine Junge es nicht versteht, ist eine Sache. Erst beim dritten Mal, da macht es hier Klick halt nicht. Also das ist einer, der versteht nicht ganz besonders viel halt. Das wird auch an dieser Geschichte hier deutlich. Eli, ich habe das mal so ein bisschen auch neudeutsch gesagt, der Nichtchecker. Und Hanna, wie gesagt, die sich beugt vor Gott und dadurch Gnade erwirkt, auch hier wieder in dem Namen. Geh hin im Frieden, sagt Eli, der Gott Israels wird dir die Bitte erfüllen, die du an ihn gerichtet hast. Sie sprach, lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen halt nicht. Und das ist das Entscheidende halt, zu sagen, um Gott um Gnade bitten halt, dass wir den Herrn um Gnade anflehen halt nicht. Das haben nicht umsonst die reformatorischen Väter uns ins Stammbuch geschrieben halt nicht. Allein die Gnade, allein die Gnade. Und immer wieder an die Gnade Jesu Christi appellieren, an die Gnade Gottes appellieren halt nicht. Und dann werden uns die Dinge geschenkt nicht. Vor dem Herrn beugen und dadurch Gnade erwirken. Gott um Gnade anflehen halt nicht. Kyrie eleison, Herr erbarme dich, Herr schenke mir Gnade halt. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Das ist das, was Hanna tut. Und das Appellieren an die Gnade Gottes schenkt ihr dann diese wundersame Führung, dass sie schwanger wird und dass sie eben den Samuel gebiert. Das ist eine Annäherung über die handelnden Personen, die ich euch so ein bisschen versucht habe, vor Augen zu stellen. Und jetzt noch eine andere Betrachtung, eine andere Auslegung dieser Geschichte. So würde ich vielleicht über diese Geschichte mal predigen, wenn ich da über Leid predigen würde halt. Hanna, eine Frau im Leid, eine Symbolgeschichte für Menschen im Leid. Auch das ist wieder etwas, wo wir nicht nur hier eine Geschichte hören, die vor über 3000 Jahren passiert ist, sondern hier dürfen wir uns, wie das immer wieder im Alten Testament ist, auch selber hineinfinden und hineinnehmen lassen für unsere Leiterfahrung, für unsere Erfahrungen, die wir machen. Da ist als erstes das Leid der Unfruchtbarkeit. Und das können wir direkt übertragen, das ist das Leid der nicht erfüllten Lebenspläne. Das Leid der nicht erfüllten Lebenspläne. Jeder Mensch hat ja so Erwartungen, wenn er jünger ist, an sein Leben. Also, an die Gesundheit. Ja, wie soll wohl mein Leben sein? Natürlich erwarte ich von meinem Leben, dass ich am besten 90 werde und dann immer noch hier 5000 Meter in 30 Minuten laufen kann halt nicht und alles noch wirklich kann, gesund sein, nicht? Dass ich überhaupt ein hohes Alter erreiche, nicht? Das ist auch für viele Leute so ihre Erwartungen halt, nicht? Was haben Leute nicht an Erwartungen an ihr berufliches Leben halt, nicht? Was dachte man so mit 17, 18, was man werden sollte, nicht? Und irgendwann stellt man fest mit 50, oh, da sind die Träume aber ausgeträumt halt, nicht? Da gibt es so viele familiäre Lebenspläne halt, nicht? Da macht man sich als junger Mensch Gedanken, wie möchte man es denn gerne haben, nicht? Und die gelingende Familie halt, nicht? Mann, Frau, drei Kinder, Haus und Garten halt, nicht? Und dann irgendwann goldene Hochzeit und 17 Enkelkinder dabei und sowas alles halt, nicht? Und auf einmal schlägt das Leben ganz anders dazu, nicht? Auf einmal gibt es keine Kinder und auf einmal geht die Ehe kaputt und all diese Dinge halt, nicht? Was für Erwartungen haben wir an den Wohlstand halt, nicht? Die Lebenspläne, nicht? Was denkt man alles, was mir zusteht, was ich haben möchte halt, nicht? Oder was ich an Ehre, was ich an gesellschaftlicher Reputation haben könnte. Also das könnten wir jetzt weiterspielen. Sie hat nun das Leid der Unfruchtbarkeit. Ihre familiären Pläne laufen nicht. Es funktioniert nicht halt, nicht? Sie droht da unfruchtbar zu sein halt, nicht? Das ist ihr Leid, was sie zu erleben hat. Aber ich behaupte, dass jedes menschliche Leben diese Leidphasen hat. Das ist in unser aller Leben, wenn wir jetzt ehrlich wären, sagen wir, es gibt gewisse Dinge, die sind in unserem Leben nicht in Erfüllung gegangen. Es hat Lebenspläne gegeben, die sind geplatzt. Bei dem einen waren die familiäre Art, bei dem anderen sind die gesundheitliche Art, bei dem anderen sind es berufliche Dinge, bei dem anderen ist es der Wohlstand. Da haben Dinge nicht stattgefunden. Das gehört zum menschlichen Leben dazu, dass Lebenspläne platzen halt, nicht? Und dass man sich damit auseinandersetzen muss, dass Dinge in dem Leben anderen Verlauf nehmen, als wir es uns gewünscht und vorgestellt hätten. Das ist bei der Hannah so halt. Die muss das erleben, die darf das erfahren in ihrem Leben halt und das führt zu Leid. Nicht erfüllte Lebenspläne, Wünsche, die man gehabt haben, führen immer wieder dazu, dass Menschen depressed sind, also dass sie traurig sind halt nicht, dass es sie immer wieder runterzieht halt nicht. Und das ist etwas, was nicht nur der Hannah passiert ist, sondern was unserem aller Leben schon stattgefunden hat und in jedem menschlichen Leben stattfindet, egal wie erfolgreich es nach außen ist. Es gibt immer wieder Dinge, wo Lebenspläne nicht in Erfüllung gegangen sind und die führen uns ins Leid. Ein zweites. Der Hohn der Feindin, die Schmähung durch die Gesellschaft. Und das erlebe ich immer wieder in der Seelsorge. Häufig ist es nicht tatsächlich der geplatzte Lebensplan, sondern es sind auch häufig andere Menschen, die haben das erstmal richtig unter die Nase gerieben haben, so nach dem Motto, dass da die Pläne nicht stattgefunden haben, die es dann richtig schwer machen halt, nicht? Die es richtig zum Leid bringen halt, nicht? Die Schmähung durch die Gesellschaft. Also werden Sie mal arbeitslos. Sie waren bisher richtig erfolgreich und auf einmal so mit Mitte 40 heißt dann hier doch, zack, Kündigung, weg vom Platz halt, nicht? Und dann findet man sich auf einmal in Hartz IV wieder halt, nicht? So nach einer Weile, wenn es arbeitslos geht. So, und das hat man sich nie vorgestellt. Aber dann stellen Sie sich mal vor, Sie treffen einen alten Arbeitskollegen oder Schulkameraden und der macht dann noch einen blöden Witz. Das zieht einen richtig runter. Das sind so Dinger, die treffen, nicht? Wo es richtig runtergeht. Das tut Leuten manchmal ganz, ganz schwer weh halt, nicht? Das sind manchmal auch so Auslöser halt für tiefe Lebenskrisen halt, nicht? Man hat eh schon eine schlechte Phase, aber dann kommt so eine Sache, das ist manchmal unbedacht, gar nicht direkt gesetzt. Manchmal ist es auch direkt gesetzt halt, nicht? Schmähungen durch die Gesellschaft halt, die finden statt halt, nicht? Und das ist nicht nur bei Arbeitslosigkeit so, auch was weiß ich hier, wenn in der Familie, in der Ehe das nicht so läuft oder wenn man was weiß ich vom Aussehen her irgendwas hat und Leute Bemerkungen darüber machen, dass man zu übergewichtig ist und, auch das sind Dinge, die wirklich das Leid verstärken. Ein drittes, auch das finde ich ganz toll, dass das die Bibel genauso anspricht halt, nicht? Das Unverständnis des Ehemannes halt, nicht? So, der kommt hier hin, der Elkanah, und sagt, bin ich dir denn nicht viel mehr als 10 Ehemänner, also 10 Söhne halt, nicht? Ich, also diese Ego, das ist, was ich hier geschrieben habe, das ist die Egozentrik der engsten Vertrauen. Die sehen nur sich halt, nicht, aber nehmen gar nicht den anderen wahr. In der Seelsorge nennen wir das Empathie. Das ist eine Grundvoraussetzung, dass du seelsorgerlich tätig wirst, dass du den anderen wahrnimmst und nicht in deiner eigenen Egozentrik verbleibst halt, nicht. Da bleibst du im Unverständnis halt, nicht. Auch das ist ein Problem für viele Leute, die sagen, ich bin unverstanden. Mein Mann versteht mich nicht in meiner Problematik halt, nicht. Oder meine Kinder sehen das gar nicht, was hier für mich ein Problem ist, nicht, wenn ich jetzt aus meiner Bude raus muss, nicht, wenn ich ins Altenheim muss halt, nicht. Die Egozentrik der engsten Vertrauen, die sehen nur ihr Dings, was sachlich richtig ist und was so verständlich ist halt, nicht. Auch das ist nochmal eine Sache halt, die Leid verschärft. Also nicht nur die tatsächliche Erleben halt, nicht, dass ein Lebensplan geplatzt ist, nicht nur, dass Menschen einen, sondern auch die Ängsten, die es eigentlich gut mit einem meinen, aber die haben gar keinen Blick, die sehen nicht die Leiterfahrung mit den eigenen Augen, die haben ihr eigenes Leben, das eigene, was funktioniert und sind dann manchmal unglaublich unsensibel. Auch das zieht Leute runter, auch das gibt es immer wieder zu erleben, nicht nur für die Hannah, auch für uns. Ein viertes, Unsensibilität des Priesters halt, nicht? Die ist am Heulen, ja, die steht da im Tempel, heult, der kommt hin und sagt, schämst du dich nicht, du bist voll gesoffen bis oben hin, nicht? Also schlimmer kann es schon kaum mehr werden halt, nicht? Jetzt kann man natürlich mit dem Finger auf den Eli zeigen, da will ich mich aber als Pastor vorhüten, weil ich weiß, dass mir das auch immer wieder misslingt in vielen Bereichen halt, nicht? Dass man elende Leute nicht wahrnimmt halt, nicht? Dass man vorübergeht, vielleicht noch auch so eine Bemerkung macht, man ist überhaupt gar nicht da. Unsensibilität, das Versagen von Gottes Bodenpersonal, und auch das habe ich in Seelsorge immer wieder erleben müssen, jetzt nicht primär, dass mir Leute das gesagt haben, obwohl ich auch schon häufig genug versagt habe, aber dass mir andere Leute erzählt haben, und da hat dieser Pastor Folgendes gesagt, und meine Güte, das war die Katastrophe, das hat alles nur noch schlimmer gemacht. Halt nicht. Ich sage das an der Stelle immer wieder, Christen enttäuschen immer. Auch der beste und gläubigste Pastor enttäuscht halt nicht. Christus enttäuscht nie. Christen enttäuschen immer, Christus nie. Alle Christen sind immer nur Enttäuschung. Und wenn ihm mal was anderes gelingt, ist es eh nur der Heiland gewesen, der es getan hat. Christus enttäuscht nie. Aber in der Leitsituation halt nicht, kommt das noch dazu. Und wenn man diese vier Punkte nimmt halt nicht, die nicht erfüllten Lebenspläne, die Schmähung durch die Gesellschaft, die Egozentrik der engsten Vertrauten, das Versagen von Gottes Bodenpersonal halt nicht, dann weiß man richtig, was Leid ist, nicht? Das ist so eine richtige Leidkette, die Menschen erleben halt nicht. Das ist eine Geschichte, die vielleicht manche von euch auch genauso nachsehen können und sagen, genauso habe ich es auch erlebt, nicht? Die Schmähung durch die Gesellschaft, nicht die engsten Vertrauen, die einen da versagt haben, und natürlich dann auch noch das Versagen der Amtskirche halt nicht, die Leute, die es eigentlich hätten anders machen müssen halt nicht. Aber Gott sei Dank schließt die Geschichte nicht nur damit, dass sie uns zeigt, was alles passiert, wenn man im Leid ist. Nein, sie zeigt uns auch, wo Hilfe ist halt, nicht? Als Hannah sich hinwendet zum lebendigen Gott unter Tränen, nicht? Da nimmt sich er ihrer an. Als sie sich beugt vor dem lebendigen Gott, da schenkt er ihr neue Gnade, nicht? Die Hinwendung zum Herrn unter Tränen, das ist etwas, was uns nicht enttäuscht. Die anderen Dinge, das ist Mitmenschen, die Pastoren, alles, das sind häufig noch Leidverstärker. Aber die Hinwendung zum Herrn unter Tränen halt, nicht? Das ist etwas, was uns immer wieder hilft halt, nicht? Jesus Christus spricht im Heilandsruf Matthäus 11, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das ist ein wahres Wort. Oder wenn Paulus schreibt, unter Tränen habe ich für euch gerungen im Korintherbrief, nicht unter Tränen halt nicht, da wirkt Gott halt nicht. Und da möchte ich euch Mut zu machen, und so möchte ich das schließen. Wenn ihr in Leitsituationen seid, wie die Hanna, verlasst euch nicht auf die Menschen, die um euch herum sind. Hängt nicht an alten Lebensplänen fest halt nicht. Macht auch nicht zu viel in die Priester hinein halt nicht, in die Pastoren halt nicht, sondern kommt unter Tränen zu dem lebendigen Gott, an Jesus Christus, wendet euch ihm zu, und dann werdet ihr alle Hilfe finden, die wichtig ist. Denn Menschen, Christen enttäuschen immer nur, Christus enttäuscht nie. Hanna, eine Frau im Leid, eine Symbolgeschichte für Menschen im Leid. Es ist 8:30, einigermaßen 2 Minuten drüber. Ich verabschiede mich von den Geschwistern, die uns über das Internet und das Telefon zugeschaltet sind. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Seien Sie Jesus anbefohlen. Und nächsten Mittwoch geht es weiter mit dem Psalm, den Hannah singt.